ARD.
Ich arbeite den ganzen Tag auf der Straße, ich sehe überall die Rentner, wie sie Pfandflaschen sammeln. Da braucht man so einen Füllefanz wie so eine Olympischen Spiele, gerade bei dem Finanzstatus erst recht nicht noch, was viel Geld kostet.
Es handelt sich hier ja nicht um Projekte, sondern es geht um Leben von Frauen, es geht um Leben oder Tod und das ist eben nicht verhandelbar.
Ich habe ja gerade 100% auf dem Landesparteitag bekommen für die Spitzenkandidatur und deswegen sehe ich da eine sehr, sehr große Geschlossenheit in der SPD und das macht mich auch optimistisch für die nächsten Monate.
Sie hören es schon, es war eine volle, sehr, sehr volle landespolitische Woche in Berlin und Brandenburg. Wir haben mal wieder viel zu besprechen und damit herzlich willkommen zur Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast des RBB. In Berlin scheiden sich die Geister. Sollte die Hauptstadt sich tatsächlich auf den Weg machen, die Olympischen und Paralympischen Spiele auszurichten? Der Senat will das unbedingt, doch eine Kampagne mit prominenter Unterstützung geht dagegen auf die Barrikaden. In Brandenburg steigt die Zahl der Gewalttaten gegen Frauen. In Potsdam und in vielen anderen Städten weltweit wurde darauf am Orange Day aufmerksam gemacht, aber unter anderem Gewaltschutzprojekte in Brandenburg bangen um ihre Finanzierung. Was bedeutet das für den Schutz von Frauen? Und während uns diese Woche den ersten Schnee beschert hat, brennt die Luft bei der Berliner SPD. 10 Monate vor der Abgeordnetenhauswahl steht sie in Berlin ohne Führung da. Nun soll es der Spitzenkandidat Steffen Krach richten. Kann das klappen? Das klären wir heute in der Spreepolitik. Mein Name ist Jonas Wintermantel aus der RBB 24 Landespolitik-Redaktion in Berlin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Und ich habe mir heute die geballte landespolitische Expertise ins Studio geholt. Aus unserer Landespolitikredaktion in Brandenburg ist Amelie Ernst dabei. Hallo.
Hallo Jonas.
Und aus der landespolitischen Redaktion in Berlin begrüße ich Pauline Pieper und Jan Menzel. Hallo.
Hallo.
Hallo auch von mir.
Jan und Pauline, ich würde mal mit euch anfangen, einfach weil wir gerade so top aktuell sind. Kleiner Transparenzhinweis, wir zeichnen Freitagmorgen auf und ihr beide wart gerade noch auf der Pressekonferenz zum Thema Olympia. Eingeladen haben der regierende Bürgermeister Kai Wegner und die Innensenatorin Iris Spranger, um über den Stand der Bewerbung zu sprechen. Daher erstmal die Frage vielleicht an dich, Pauline, wie ist denn der aktuelle Stand?
Ja, also Berlin will Olympia auf jeden Fall in die Stadt holen. Das hat der Bürgermeister heute nochmal ganz deutlich gemacht und das wirklich mit breiter Unterstützung gezeigt. Da saßen 7 Leute vorne bei der Pressekonferenz. Also der Bürgermeister, die Innensenatorin, der Olympiabeauftragte, dann auch eine Olympiasiegerin und Vertreter aus der Berliner Wirtschaft. Also es war ganz deutlich, Wegner wollte unbedingt das Zeichen setzen, dass sie Olympia unbedingt nach Berlin holen wollen. Herr Wegner hat da auch ist da ein bisschen ins Malerische gegangen. Wir können es uns ja mal anhören.
Und mein Ziel ist es ehrlich gesagt, das olympische Feuer in die Herzen der Berlinerinnen und Berliner zu tragen. Weit vor dem Zeitpunkt, wo dann das olympische Feuer tatsächlich in diese Stadt kommt.
Pauline, du hast schon gesagt, der olympische Geist hat dich heute erfüllt. Also die haben eine gute Figur gemacht, höre ich daraus.
Ja, also ich muss sagen, ich habe mich doch ein bisschen angesteckt gefühlt vom Olympia-Fieber. Also gestern war ich ja noch auf der Pressekonferenz von den Olympia-Gegnern, von dem Bündnis No Olympia und habe mir da die Argumente angehört, warum das so schlecht sei für Berlin und war heute da zu hören, dass das hat sich schon so ein bisschen übertragen bei mir, dass Wegner da so überzeugt war, dass das halt eine super Sache wäre für Berlin.
Okay, bevor wir gleich mal auf die Gegner zu sprechen kommen, weil das war ja auch sehr aktuell gestern, nochmal kurz die Frage, warum will der Senat unbedingt Olympia nach Berlin holen? Und das haben sie ja sehr kurzfristig diese Pressekonferenz anberaumt. Ist das jetzt quasi so eine, wollen die in die Aktion gehen, nachdem gestern die No-Olympia-Kampagne so prominent aufgetaucht ist?
Ja, also das wirkte auf jeden Fall so, dass da wurde dann gestern kurzfristig diese Pressekonferenz angekündigt. Das wirkte auf jeden Fall so, dass man jetzt nochmal deutlich machen wollte oder gegensteuern wollte, dass die Stimmung nicht zu sehr Richtung Anti-Olympia geht. Und die Argumente wurden auch schon häufiger geäußert, aber wurde jetzt auch nochmal gesagt, dass halt Olympia einfach ein super Investitionsbooster für Berlin wäre. Also da wurde gesagt, dass eben damit Gelder nach Berlin kommen könnten, die sonst einfach nicht kämen, die nur mit Olympia kommen, weil es dann eben Unterstützung vom Bund gäbe. Und das würde dann gut sein für Wohnungen, die gebaut werden, für ÖPNV, der ausgebaut wird. Sportstätten würden saniert oder neu gebaut. Und insgesamt würde das natürlich auch die Wirtschaft antreiben in Berlin, dass dann viele Leute herkommen, dass erstmal auch diese ganzen Ausbaumaßnahmen natürlich gemacht werden, was auch wiederum gut wäre für Berlin. Genau, also insgesamt einfach wurde das so dargestellt, dass Olympia halt einfach super Berlin richtig einen guten Push geben würde.
Das sind die Pro-Argumente. Jetzt müssen wir das mal natürlich ein bisschen auseinanderklamüsern, ob das denn auch Hand und Fuß hat. Am Donnerstag, also gestern, hat ja die Gegenkampagne Nolympia ihre Pläne für ein Volksbegehren gegen die Olympia-Bewerbung vorgestellt. Was haben die denn zu meckern?
Also die sagen, dass es halt grundsätzlich zu teuer wäre und dass, auch wenn es da natürlich Gelder vom Bund geben soll, am Ende auch viele Kosten auf Berlin zukommen würden und dass wir einfach nicht in der Position sind, in Berlin mit unserer schwierigen Haushaltslage so ein Megaprojekt zu stemmen. Und die Kritik ist eben auch, dass das am Ende eben für die Menschen in Berlin auch eigentlich gar nicht so viel bringen würde. Also da wird ein riesiges Sportevent finanziert, aber im Breitensport, im Nachwuchssport, da fehlt es an allen Ecken und Enden. Also da wurde zum Beispiel gestern gesagt, dass die Schwimmhallen in Berlin in so einem schlechten Zustand sind und dass man eben so viele Baustellen hätte, dass man quasi sich das einfach nicht erlauben kann und dass Berlin das eben auch einfach nicht schaffen könnte, dieses Ereignis zu stemmen.
Die Kampagne hat ja jetzt auch prominente Unterstützung bekommen. Christoph Harting, der ist Diskus-Olympiasieger 2016 und kommt aus Cottbus. Spielt das eine Rolle? Kriegt das jetzt nochmal einen neuen Spin? Also welche Rolle spielt er dabei überhaupt?
Ja, also das macht natürlich schon Eindruck, wenn so ein Olympiasieger sich damit hinstellt und sagt, der selber ja teilgenommen hat, in Rio 2016 gewonnen hat, wenn der sich hinstellt und sagt, ich bin dagegen. Ich denke, das hat schon auch so medial für Aufmerksamkeit gesorgt und das war auch ganz eindrücklich, was er gesagt hat, dass er das eben damals in Rio eben so als ein moralisches Dilemma empfunden hat, da irgendwie die Siege zu feiern und gleichzeitig zu wissen, dass dafür irgendwie tausende Menschen aus ihren Wohnungen vertrieben wurden. Woran man sieht, dass das mit den Olympia-Promis vielleicht ganz gut funktioniert, ist eben, dass auch heute bei der PK vom Senat auch eine Olympiasiegerin eingeladen wurde. Und zwar Svenja Brunkhorst, die Basketball-Olympiasiegerin, die ist mittlerweile Managerin von Alba Berlin. Die hat sich heute damit auf das Podium gesetzt und hat dann nochmal erzählt, warum sie wiederum denkt, dass Olympia halt super wichtig ist und hat eben gesagt, dass es gerade halt für junge Menschen, junge Mädchen auch total inspirierend sein könnte, wenn man wüsste, Olympia kommt dann nach Berlin.
Das müssen wir mal ein bisschen sagen, also ich habe das Gefühl, das widerspricht sich alles so ein bisschen. Ne? Es wird auch auf Paris verwiesen, dann sagen die einen, ja, Paris hat doch super geklappt, die Seine ist sauber geworden und die Sportstätten wurden renoviert, das hat der Stadt total viel gebracht und die Gegner beziehen sich auch auf Paris und sagen, es hat eben gar nicht funktioniert. Was stimmt denn jetzt? Ich bin total verwirrt.
Ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen unsicher, weil ich glaube, so richtig kann man es vielleicht auch nicht vorhersagen, wie sich das alles dann ausgestaltet, weil wir reden ja auch über einen Zeitpunkt, der auch noch sehr weit in der Zukunft liegt. Also für 2036, 2040 oder 2044 ist diese Bewerbung erst. Und wie sich das dann konkret ausgestaltet, ist vielleicht zu dem jetzigen Zeitpunkt auch einfach noch gar nicht so klar. Was da eben auch noch hinzukommt, ist, dass zum Beispiel auch die Kostenfrage einfach noch gar nicht geklärt ist. Also auch heute bei der Pressekonferenz konnte der Senat noch nicht konkret sagen, wie viel es denn am Ende überhaupt kosten würde.
Schauen wir mal ein bisschen auf die Stimmung in der Stadt. Man hat da so ein bisschen den Eindruck, dass die Stimmung kippt. Also eine Tagesspiegel- bzw. Survey-Umfrage hat ergeben, dass 2/3 der Berliner inzwischen gegen eine Olympia-Bewerbung sind. Das sah ja vor ein paar Monaten noch anders aus. Wie ist dein Eindruck? Kippt die Stimmung gerade in Berlin?
Ja, also es gibt eben diese zwei Umfragen, da macht das ein bisschen den Eindruck. Also im Juni waren noch 46% und das war die Mehrheit der Befragten für eine Olympia-Bewerbung. Jetzt gibt es eine neue Umfrage, wo 67% eben sich dagegen ausgesprochen haben. Ich weiß nicht, ob man davon jetzt wirklich schon so ablesen kann, dass es einen absoluten Stimmungswandel gibt. Mein Eindruck ist auch, dass das Thema vielleicht auch einfach bei vielen Leuten noch gar nicht so angekommen ist. Also diese Bewerbung, die wurde jetzt zwar schon vor einer Weile angekündigt, aber in der Stadt sieht man jetzt auch noch nicht viel. Das wird dann ab dem nächsten Jahr losgehen. Da soll dann irgendwie nochmal eine richtige Kampagne gestartet werden, die eben für Olympia Werbung macht. Momentan ist es, glaube ich, irgendwie, es ist so ein bisschen auf der Kippe. Beide Seiten versuchen jetzt irgendwie die Leute auf ihre Seite zu ziehen. Aber wie die Stimmung bei den Leuten wirklich aussieht, ist schwer einzuordnen.
Ja, ein kleines Indiz gibt es ja. Also die Nolympia-Bewegung ist ja mit sehr, sehr breiter Brust angetreten. Gleichzeitig sammelt ja der Landessportbund schon seit Juli Unterschriften für Olympia. Das Ziel von 20.000 Signaturen oder Unterschriften wurde aber noch nicht erreicht. Und vielleicht sprechen wir nochmal ein kleines anderes Thema an, nämlich die Expo. Die schwingt ja auch immer so ein bisschen mit. Das war heute auch Thema auf der Pressekonferenz, richtig?
Ja, genau. Also die Expo 2035 war mal Thema, ob Berlin sich dafür auch bewerben soll. Das wurde ja heute nochmal ganz klar gemacht, dass sich der Senat da dagegen entschieden hat. Am Anfang wurde immer nur gesagt, ja, Olympia ist unsere Priorität und das Wort Expo fiel gar nicht. Man hatte so das Gefühl, sie wollen sich gar nicht dazu äußern. Die wurden dann nochmal darauf angesprochen und Spranger, also die Innensenatorin, hat am Ende dann nochmal deutlich gesagt, Olympia ja, Expo nein. Und das gefällt eben nicht allen. Also das wird kritisiert, zum Beispiel von der Industrie- und Handelskammer Berlin. Die haben eben gesagt, sie hätten das eigentlich gerne. Ja, aber die Argumentation vom Senat ist eben, um den Zuschlag für Olympia zu bekommen, man sich eben darauf konzentrieren muss und sich nicht noch für so eine zweite groß riesige Veranstaltung bewerben kann.
Und wenn ich richtig verstanden habe, die Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, die ja auch Parteikollegin von Iris Spranger ist, die ist aber für die Expo, oder?
Ja, also die Wirtschaftssenatorin ist ja sogar extra nach Japan gereist, um sich da über die Expo zu informieren. Und sie hätte das eben gerne, dass das in Berlin stattfindet. Und das scheint eben auch ein bisschen so ein Konflikt innerhalb der SPD zu sein, dass da zum einen halt die Innensenatorin Spranger ganz klar sagt, nur Olympia. Und Giffey jetzt anscheinend da den Kürzeren gezogen hat, weil es bisher eben so aussieht, dass Berlin sich nicht für die Expo bewerben wird.
Okay, es bleibt also spannend. Ich würde jetzt gerade, weil wir Amelie Ernst natürlich dabei haben, nochmal ganz kurz nach Brandenburg gucken, weil Brandenburg wäre ja Teil dieser Olympia-Bewerbung von Berlin. Amelie, ist in Brandenburg das auch so ein kontroverses Thema? Wie wird das da besprochen?
Nee, also bisher ist das, ich würde sagen, quasi gar kein Thema. Man weiß es und man kriegt es mit. Und neulich gab es ja ein Treffen der Kabinette, diese gemeinsame Kabinettssitzung, wo dann hinterher auch Dietmar Woidke und der regierende Bürgermeister nochmal bestätigt haben, ja, wir arbeiten da eng zusammen, wir stehen hinter Berlins Bewerbung und es wäre doch toll, wenn dann zum Beispiel die Ruder-Kanu-Wettbewerbe in Brandenburg an der Havel auf der Regattastrecke stattfinden würden. Das war es dann aber auch. Ansonsten gibt es hier keine größere Debatte dazu. Sicherlich hat irgendwer irgendeine Meinung. Aber und man profitiert natürlich, wenn das denn so kommen sollte, als Hauptstadtregion und so weiter. Aber das war es dann auch.
Wir halten fest, es bleibt spannend, ob Berlin wirklich die Olympischen und Paralympischen Spiele austrägt. Das werden wir möglichst bald, vielleicht im Herbst nächsten Jahres erfahren. Und wir bleiben natürlich dran. Und wir bleiben in Brandenburg bei Amelie. 6.790. So viele Fälle häuslicher Gewalt hat das Landeskriminalamt Brandenburg im vergangenen Jahr 2024 erfasst. Fast immer sind dabei Frauen die Opfer und natürlich dürfte die Dunkelziffer noch um einiges höher liegen. Weltweit wurde am vergangenen Dienstag, dem Orange Day, auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht. So auch am Landtag in Potsdam. Dabei ging es aber auch um die fehlende Planungssicherheit vieler Gewaltschutzprojekte ab 2026. Amelie, also am Dienstag, am Orange Day, gab es eine große Aktion vom Landtag. Was war da denn los?
Genau, da waren eine ganze Menge Vertreterinnen verschiedener Frauenverbände natürlich da. Ich habe auch Politikerinnen und Politiker verschiedener Parteien gesehen, von SPD, CDU, Grünen, Linken im Wesentlichen. Und die hatten dann eben natürlich Orange, also orangene Plakate dabei, Ballons und haben sich zum Beispiel auch an so einem 80 Meter langen orangenen Seil alle festgehalten, um da einen großen Kreis zu machen und zu sagen, so groß ist dieses Thema. Orange ist ja eben die Farbe, die für das Thema Gewalt gegen Frauen steht. Dann wurde noch die entsprechende Flagge gehisst, an diesem Tag, wo das eben immer Thema ist.
Ich habe gerade schon mal die Zahl genannt, 6.790, aber wie groß ist denn das Problem in Brandenburg und gibt es auch eine Tendenz?
Es gibt eine Tendenz und ja, die ist steigend. Das ist die Frage natürlich immer, ist es so, dass mehr angezeigt wird oder ist es einfach so, dass es wirklich mehr Fälle werden? Das kann man nie wirklich genau beziffern. Auf jeden Fall ist klar, dass es eine riesige große Dunkelziffer gibt natürlich. Diese 6.097 Fälle, das sind eben die Fälle häuslicher Gewalt, die angezeigt wurden bei der Polizei. Keiner weiß, wie viele es wirklich sind. Und Maren Küster vom Netzwerk der Brandenburgischen Frauenhäuser sagt, das sind vielleicht 5, vielleicht 10%, also wirklich eine wahnsinnig hohe Zahl. Und diesen Eindruck haben eben auch die Mitarbeiterinnen in den 17 Brandenburger Frauenhäusern.
Was sie auch berichten, ist, dass die Problemlagen größer werden. Die Gewalt nimmt zu, also die Intensität von Gewalt. Und dadurch, dass viele Krisen zusammenkommen, sind einfach auch die Probleme potenziert. Also sei es die Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt, Leute müssen länger in Frauenhäusern bleiben, weil sie keine bezahlbare Wohnung finden. Andere Schutzsysteme werden gekürzt. Also das heißt, die Beratungsbelastung für die Mitarbeiterin ist auch höher, wenn die Migrationssozialarbeit wegfällt und so weiter.
Also komplexere Probleme und das bedeutet natürlich eigentlich dann auch mehr Personal, zum Beispiel in den Frauenhäusern, in den Beratungsstellen. Aber das ist eben derzeit politisch nicht in Sicht, sagt Maren Küster.
Ja, wir haben im Intro eben einen O-Ton gehört von Hanna Steiner vom Autonomen Frauenzentrum in Potsdam, die ja sehr klar sagt, es geht hier nicht um Projekte, sondern am Ende geht es um Leben und Tod, um das Leben von Frauen eben. Also die Frage für dich, was heißt das denn jetzt konkret für die Arbeit dieser Projekte in Brandenburg, wenn das Geld fehlt?
Genau, erstmal ist es diese fehlende Planungssicherheit. Das betrifft eben vor allen Dingen auch die Beratungsstellen und die bei den Frauenhäusern. Da geht es nach wie vor darum, haben wir ausreichend Plätze? Also 330 Plätze sind es im Moment in den Frauenhäusern ungefähr. Es müssten allerdings knapp 600 sein, wenn man die Istanbul-Konvention ernst nimmt. Und diese Planungssicherheit, die ist zum Beispiel auch ein Problem für Friederike Arndt und den Frauenpolitischen Rat. Also diese ganzen Organisationen, die drumherum arbeiten, die Aufmerksamkeit erregen, die gucken, wie viele Plätze sind gerade belegt, wo gibt es freie Plätze, die Beratung anbieten. Also da gibt es zum Beispiel beim Frauenpolitischen Rat nur eine Finanzierung bis Ende des kommenden Jahres. Mehr Zusagen gibt es nicht vom Sozialministerium. Das sind dann so 166.000 Euro pro Jahr, hat mir Friederike Arndt gesagt.
Das schafft sehr viele Unsicherheiten. Wie können wir am 1.1. die Mieten bezahlen ab 2027? Können wir unser Personal halten auf den Projektstellen, die wir haben? Und es geht um essentielle Fragen unserer Strukturen, der Förderung unserer Strukturen.
Und da hängt natürlich dann auch wieder dran, wer bewirbt sich überhaupt, wenn man gar nicht weiß, wie lange das Ganze finanziert ist. Also es ist immer dieses, was viele Träger ja haben, nicht nur in diesem Bereich für eine bestimmte Zeit, für einen Projektzeitraum quasi, obwohl es gar kein Projekt ist, zu wissen, wie geht es hier eigentlich weiter und wie lange können wir welche Leistungen an Beratung zum Beispiel überhaupt anbieten?
Okay, also es geht hier wirklich an die Grundstruktur dieser Projekte, dieser Einrichtungen, dieser Institutionen. Zuständig ist ja das Sozialministerium. Was sagt denn das dazu?
Im Moment offenbar relativ wenig. Also es gab ja offene Briefe von diesen verschiedenen Verbänden in Richtung Sozialministerium. Es gab auch schon das Ganze als Thema im Ausschuss vor ein paar Wochen. Aber erst im Moment tut sich da nichts weiter, außer eben diese Ansage, ja, wir können jetzt gerade wegen der Haushaltslage nicht mehr zusichern als die Finanzierung bis Ende nächsten Jahres. Dann müssen wir weitersehen. Da sehen das die Frauen und Frauenverbände einfach anders und sagen, es gibt ja noch Verpflichtungsermächtigungen, also man könnte das schon ein bisschen länger festlegen. Sozialministerium sagt aber eben, nee, die Haushaltslage ist angespannt und alles andere wäre unseriös und wir müssen erstmal über den nächsten Haushalt dann verhandeln, bevor wir irgendwelche Zusagen machen.
Was ist deine Einschätzung? Wie geht es denn nächstes Jahr weiter in Sachen häuslicher Gewalt, Gewaltschutz, Frauenhäuser? Wie geht es dir nächstes Jahr?
Ja, nächstes Jahr geht es, glaube ich, irgendwie weiter, so ist mein Eindruck. Aber ich glaube, was die eigentliche Frage dahinter ist, ist, wie will man sich generell aufstellen? Also wenn man sagt, okay, wir wollen das immer nur für ein Jahr oder zwei oder auch drei Jahre finanzieren, dann ist es ja eher, wie gesagt, dieser Projektansatz. Und man könnte natürlich auch sagen, warum sind es überhaupt Träger, die man braucht, wenn man sagt, es sind essentielle Leistungen? Also sagt man überhaupt Gewaltschutz, Frauen, das ist uns so wichtig, dass wir das durchgehend finanzieren? Oder wollen wir es vielleicht lieber auf eine staatliche Ebene ziehen? Ist ja auch eine Frage. Man könnte ja auch sagen, wir machen das nicht über Träger, sondern wir legen das in staatliche Hände. Kann man so und so sicherlich sehen. Auf jeden Fall ist es jetzt immer so eine totale, ja, wie geht's weiter, Geschichte. Und das bringt es dann, glaube ich, auch nicht, wenn man auf der einen Seite steigende Zahlen hat und die auch ernst nehmen will und auf der anderen Seite aber eine dauernde Unsicherheit.
Mhm. Und du hast mir im Vorgespräch verraten, es sind auch nicht nur diese Projekte, was Gewaltschutz angeht, sondern es sind auch andere soziale Träger betroffen, richtig?
Genau, es gibt eben auch da natürlich eine Menge Wünsche, Forderungen ans Sozialministerium von Suchtberatung, auch Schwangerenkonfliktberatung, all das, da sieht es ja genauso aus. Es gibt ja ein begrenztes Budget und die Preise steigen und die Mieten und die Lohnkosten etc. Deswegen ist der Bedarf immer größer und die Antwort ist relativ durchgehend. Wir müssen mal sehen, wie es mit dem Haushalt weitergeht und das ist für alle natürlich, nicht nur in diesem Bereich, sondern auch für viele andere soziale Träger ein echtes Problem.
Das heißt, ich halte fest, keine guten Nachrichten an diesjährigen Orange Day.
Zumindest noch nicht. Kann sein, dass sich natürlich noch ein bisschen was tut, aber im Moment sieht es nicht so aus.
Alles klar, ich danke dir, Amelie.
Gerne.
In der letzten Woche haben wir an dieser Stelle über den Berlin-Trend gesprochen, also über eine Umfrage unter den Wahlberechtigten in Berlin. Dort stand die SPD nur noch bei 13%. Das wäre ja eigentlich der perfekte Anlass, um sich inhaltlich neu aufzustellen, sich zu profilieren, Geschlossenheit zu demonstrieren. Doch dafür war diese Woche leider keine Zeit. Die SPD musste sich stattdessen mit Personalfragen rumschlagen, nachdem das bisherige Führungsduo, die Landesvorsitzenden Martin Hiekel und Nicola Böcker-Giannini, ihren Rücktritt erklärt haben. Nun soll es Steffen Krach richten, der gleichzeitig der Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl ist. Was ist da los in der Berliner SPD? Das frage ich unseren SPD-Experten Jan Menzel. Was ist da los?
Naja, ein bisschen Chaostage, ne? Eine Achterbahnfahrt, die sich fortsetzt. Also wir hatten ja am Wochenende davor gerade den Parteitag, auf dem Steffen Krach dann auch wirklich mit großer Geste zum Spitzenkandidaten offiziell gemacht wurde, auch eine echt kraftvolle Rede gehalten hat. Da war sowas wie Aufbruch zu spüren, hat ein Ergebnis von 100% bekommen. Das ist ja für die SPD durchaus eine Sensation. So, also eigentlich die Zeiten auf Aufbruch. Er hat es auch wirklich so angenommen, dieses Schicksal in den Umfragen so unten zu stehen, hat gesagt, ich bin der Underdog, das nehme ich an, ich fighte, das kann ich. So, und dann kam praktisch wirklich der Querschläger, dass die beiden Landeschefs da hingeworfen haben und gesagt haben, also wir stehen in der SPD so auf verlorenem Posten, wir können gar nicht weiter amtieren. Und das wirft natürlich ein Schlaglicht auf eine Partei, die immer mit Flügelstreitigkeiten zu tun hat und zu kämpfen hat. Aber natürlich für einen Wahlkampf, wenn man auch gerade als Volkspartei entsprechende Ergebnisse haben möchte, auch breit aufgestellt sein muss. Also das ist das, was man im Wahlkampf, der nun immer stärker beginnt, absolut nicht gebrauchen kann.
Mhm. Vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zum Hintergrund. Hiekel und Böcker Giannini, was ist da genau passiert? Warum ziehen sie sich jetzt zurück und vielleicht auch, was lässt sich über deren Amtszeit sagen? Also womit sind sie angetreten und was haben sie vielleicht auch erreicht in der SPD?
Ja, war eine kurze Amtszeit jetzt praktisch, 1,5 Jahre ungefähr. Sie waren angetreten, auch genau mit diesem Wording, die SPD inhaltlich, personell und kulturell zu erneuern. Klingt ein bisschen schwammig, ein bisschen allgemein, aber sie wollten die SPD ein bisschen wegbringen von einer rein, sag ich mal, Linkspolitik. Das Schlagwort ist da immer Kostenlospolitik, also kostenloses Kita-Essen, kostenlose Tickets im ÖPNV für Kinder. Da wieder so ein bisschen so einen Aspekt reinzubringen, die vielleicht mehr leisten können, sollen noch Beiträge bezahlen. Kulturell, damit meinten sie den Umgang untereinander, diese Zerstrittenheit, das nicht miteinander reden können, diese Gräben, die zu schließen und personell eben auch eine Alternative anzubieten, eben sie beide, im Vergleich zu denen, die schon länger in der SPD am Drücker sind, zum Beispiel auch SPD-Fraktionschef Saleh. Und dieses Angebot, muss man sagen, ist so ein bisschen in sich zusammengesackt jetzt mit ihrem Rücktritt. Und das hatte dann sehr konkrete Gründe. Also der langfristige ist der, sie standen in dieser SPD ein bisschen auf verlorenem Posten. Sie waren ja von den Mitgliedern in einem Mitgliederentscheid gewählt worden mit einem sehr breiten, sehr guten Ergebnis. Aber so die mittlere Etage, die Funktionäre, die Führungskräfte, der Parteitag, die sind mehrheitlich links und verfolgen andere Positionen, haben andere Interessen. Da ist man nie wirklich warm geworden. Das heißt, die waren auch dann in der SPD immer so ein bisschen auf verlorenen Posten. Und dann gab es halt die unmittelbaren Auslöser. Also Martin Hiekel ist zwar von seiner Neuköllner SPD wieder aufgestellt worden als Kandidat, als Bezirksbürgermeisterkandidat. Da ist aber im Vorfeld so viel passiert, dass er auch gesagt hat, ich bekomme zwar einigermaßen ein gutes Ergebnis, aber ich weiß, die Unterstützung, die ich eigentlich bräuchte, habe ich gar nicht für meine Position. Deshalb hat keinen Sinn, ich werfe hin. Wochenende drauf Nicola Böcker-Giannini, sie wollte eigentlich als Landeschefin einen Listenplatz, gar nicht mal den ersten, den dritten bekommen in Reinickendorf, wo sie herkommt. Da ist sie durchgerasselt, muss man förmlich sagen, und hat dann auch, wie ich meine, zu Recht gesagt, naja, wenn ich als Landeschefin von meiner Partei nicht mal so getragen werde, dass ich ins Abgeordnetenhaus komme, nicht mal auf einem Spitzenplatz auf der Parteiliste, sondern auf dem dritten Platz, dann hat es auch keinen Sinn, dann kann ich eigentlich auch die Segel streichen.
Das klingt ja alles so ein bisschen nach so einem Grabenkampf innerhalb der SPD, kann man das sagen? Also die beiden, man kann fast sagen, fast ehemaligen Landesvorsitzenden gelten ja als eher konservativ-pragmatisch, die Funktionäre eher als links-progressiv. Ist da eine Spaltung in der SPD zu erkennen? Wie würdest du das beschreiben?
Also das gab es eigentlich immer schon, dass die SPD als ja, man muss jetzt sagen, einstige Volkspartei, immer starke Flügel hatte, die es aber dann irgendwie geschafft haben, das auch auszutarieren und alle mitzunehmen. Das war ja so ein bisschen auch das Erfolgsrezept, dass man eben nicht sozusagen nur auf der einen Seite stark war und das andere ignoriert hat. Es gibt ja auch immer die Theorie, dass gesagt wird, also die SPD kann nun nicht die Linkspartei links überholen. Man muss eben auch ein bisschen gucken, dass man in der Mitte auch wildert, was Stimmen betrifft. Jetzt ist da, glaube ich, einfach auch ein Machtkampf stark eskaliert. Man darf ja nicht vergessen, diese Umfrageergebnisse, die machen was. Auch mit den Politikern, auch mit Kandidaten. Und wenn man eins und eins zusammenzählt, dann kommt man schnell drauf, die SPD wird nach Lage der Dinge es sehr, sehr schwer haben, Direktmandate zu gewinnen. Das heißt, diese Listen, die dann für die Zusammensetzung des Parlaments entscheidend sind, die sind dann diejenigen, auf die es ankommt. Und da kann man sich auch ungefähr abzählen, wenn sich die Dinge grundlegend noch ändern, dass wahrscheinlich in den Bezirken immer nur die ersten drei Listenplätze ziehen werden. Das heißt, die Verteilmasse, also das, was an Posten, an Mandaten da winkt, ist ungleich kleiner geworden. Das trägt, glaube ich, auch zu dieser Härte bei, mit der die Konflikte ausgetragen werden und eben auch so entschieden werden.
Sehr, sehr spannend. Du hast jetzt ja schon mal den Wahlkampf angesprochen. Da schauen wir jetzt mal drauf. Wir gucken jetzt mal nach vorne. Der ist ja noch nicht heiß, aber ich würde sagen, er wird langsam lauwarm in Berlin. Und jetzt ist es so, dass Steffen Krach, der Spitzenkandidat, auch den Landesvorsitz übernehmen will. Der gibt sich übrigens als Zweckoptimist. Hören wir mal ganz kurz rein.
Gucken Sie sich die Umfragen an, die beim letzten Mal ein Jahr vor der Wahl vorgenommen wurde, und dann sehen Sie, die SPD kann aufholen, die SPD kann kämpfen, und das werden wir auch diesmal machen. Und es wird sich noch der eine oder andere der Konkurrentinnen und Konkurrenten wundern. Und wir haben eine geschlossene Partei für die Spitzenkandidatur, das hat der Parteitag gezeigt. Wir haben ein gutes Programm, wir haben die richtigen Themen. Und damit werden wir hoffentlich viele Berlinerinnen und Berliner in den nächsten Monaten überzeugen.
Das sagt Steffen Krach, also der gibt sich natürlich optimistisch. Der soll jetzt der Hoffnungsträger sein der Partei, also Parteivorsitz und Spitzenkandidatur. Wie kann das funktionieren?
Ach, das kann, glaube ich, gut funktionieren. Gibt es ja auch andere Beispiele aus Brandenburg, glaube ich, wo das auch funktioniert. Also das führt ja auch vieles zusammen. Das kann ja auch eine Kakophonie unterbinden. Und man darf sich das nicht so vorstellen, glaube ich, dass er jetzt da unter einer Doppelbelastung zusammensinken würde, weil es so viel Arbeit ist. Das kann man ja auch teilen. Also es schafft, glaube ich, eher klare Verhältnisse, und er hatte gar keine andere Wahl. Nach diesem Vakuum, was da war, musste er auch dokumentieren, dass er der starke Mann ist, der jetzt zupackt, der irgendwie die SPD führt und der irgendwie nicht Trübsal zulässt. Also ich glaube, das wird schon funktionieren, zumal ich die Prognose wagen würde, er wird nicht lange alleine bleiben, denn die ersten Stimmen sind schon laut. Die sagen, also er braucht auf jeden Fall auch eine Co-Vorsitzende, und da muss man auch kein Prophet sein. Es wird jemand sein vom linken Parteiflügel, es wird eine Frau sein, und insoweit, glaube ich, kann er sich an der Stelle auch entspannt zeigen. Er hat erstmal, das muss man, glaube ich, dann schon auch nochmal anerkennen, in dieser Phase, die wirklich nicht anders zu beschreiben ist als Knüppel zwischen die Beine, hat er beherzt zugegriffen, für klare Kante gesorgt und ja auch versucht, daraus das Beste zu machen. Und das fand ich jetzt, hätte schlechter laufen können.
Du hast es schon angesprochen, die Frauen in der SPD fordern eine Doppelspitze, die wollen eine paritätisch besetzte Doppelspitze, also Mann und Frau. So wie ich das verstanden habe, gibt die SPD-Satzung auch beides her. Wagen wir uns mal ein bisschen ans Name-Dropping. Wer käme denn da in Frage, Jan? Haben wir da schon ein paar Namen? Du hast ja gestern mal ein bisschen rumtelefoniert.
Also es gibt in der Tat Namen, die da gehandelt werden, aber da wagt sich keiner öffentlich hervor, keiner wird öffentlich genannt. Es ist immer so ein bisschen verdruckst und dann kommen, wenn man nachfragt, lange Pausen, bedeutungsvolle Schweigen und so weiter. Also mein persönlicher Favorit war eigentlich die jetzige Vize-Landeschefin Sinem Taschan-Funke. Die kommt auch ursprünglich mal von den Jusos, spielt auch auf Parteitagen eine ganz wichtige Rolle, aber da hört man, dass sie es offenbar doch nicht werden möchte. Eine Anwärterin, weil sie auch links ist, auch in den Kreisen sehr geschätzt wird, das ist die Senatorin für Arbeit und Integration, Jansel Kieseltippe. Das könnte möglicherweise was werden, man darf aber nicht aus dem Blick verlieren. Die SPD hat sich nochmal ein Statut gegeben, wo diese Ämterhäufung praktisch Senator, Senatorin und Parteivorsitzender nicht mehr gewünscht und gewollt und machbar ist. Also das muss man sich nochmal genau angucken. Und natürlich auch eine Anwärterin wäre die Bundestagsabgeordnete Annika Klose. Also das wären so drei Namen, die im Moment, glaube ich, welche sind, die man handeln könnte. Aber wie gesagt, die Entscheidung ist noch nicht gefallen, da laufen die Gespräche.
Können wir sagen, wann die Entscheidung fallen soll?
Das wird sicherlich in den nächsten Wochen, würde ich sagen, passieren, weil am Ende ja auch dann alle daran interessiert sind, dass die SPD möglichst gut aufgestellt Richtung März geht. Da gibt es einen Parteitag und da, glaube ich, wird dann auch dieser Führungswechsel offiziell vollzogen werden. Und das Ganze soll natürlich, weil es dann auch näher an der Wahl dran ist, auch eine sehr geschlossene und eine sehr medienwirksame Veranstaltung werden, würde ich mal prophezeien.
Vielen Dank an dich, Jan. Und zu allen Themen, die Sie heute gehört haben, finden Sie natürlich noch mehr Informationen und Hintergründe auf unserer Nachrichtenseite rbb24.de. Und damit komme ich noch zu unserer Lieblingsrubrik, die Zahl der Woche. Frage an euch, was macht ihr eigentlich an Silvester?
Ich habe ehrlich gesagt noch keinen Plan.
Ich bin schon zu einer kleinen Silvesterparty eingeladen. Freue ich mich schon drauf.
Genau, ich auch, wahrscheinlich in Familie.
Und beinhaltet eure Silvesterplanung auch das Abbrennen von Sprengstoff?
Auf keinen Fall, finde die Kinder ganz schlimm und ich auch, und braucht kein Mensch.
Ja, das sehe ich auch so. Ich kann auf jeden Fall drauf verzichten.
Wir sind eine gespaltene Familie, glaube ich. Ich muss gestehen, ich habe früher auch geböllert. Dadurch fällt es mir so ein bisschen schwer, also nicht exzessiv, das war, glaube ich, alles im Rahmen. Fällt mir so ein bisschen schwer, da so sehr rigoros zu sein. Ich habe eine große Tochter, die ist kategorisch dagegen, findet das ganz furchtbar. Und einen etwas kleineren Sohn, der freut sich unheimlich auf Raketen. Ich glaube,
den hast du nämlich angesteckt, ne? Papa, muss mal eine Rakete und so.
Ich hoffe nicht. Ich glaube, mein Einfluss ist begrenzt, so, aber ich kann das so ein bisschen nachvollziehen und ich glaube, ich werde dafür werben, dass wir Maß und Mitte finden.
Okay, aber ich kann festhalten, die Mehrheit hier in unserer Redaktionssitzung ist gegen Böllern und dann wird euch vielleicht die Zahl der Woche freuen. Über 2,2 Millionen Unterschriften hat die Gewerkschaft der Polizei Berlin bis heute für ein bundesweites Böllerverbot gesammelt. Die Petition ist gerichtet an Berlins Innensenatorin Iris Spranger und den Innenminister Alexander Dobrindt und offenbar ist auch die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner klar dagegen. Laut Berlin-Trend sprechen sich 75% der Berliner für ein Böllerverbot aus. Dazu muss man sagen, Berlin kann da nicht viel machen, das muss der Bund entscheiden. Das war's mit der Spreepolitik für diese Woche. Um die Wartezeit bis zur nächsten Folge zu überbrücken, gibt es jetzt noch eine Hörempfehlung und zwar den Podcast Der Bruch, Frauen zwischen Ost und Jetzt vom RBB. Ruth-Maria Thomas spricht darin mit Frauen, deren Leben sich nach dem Ende der DDR radikal verändert hat, über Verlust, Neuanfang und Selbstbestimmung. Eine fünfteilige Doku-Reihe, fein erzählt und hochaktuell, die finden Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und damit sage ich Tschüss, mein Name ist Jonas Wintermantel und ich sage danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.